Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zurück zu unserer Reihe Rechtsfragen, mittlerweile zur dritten Folge heute. Ich möchte zu Beginn nochmal darauf hinweisen, dass die beiden ersten Folgen dieser Reihe mit Professorin Drenkern und Professor Lohmfeld nach wie vor verfügbar sind und abrufbar sind. Es lohnt sich also nochmal da reinzuschauen. Das sind ganz interessante Gespräche geworden. Heute freue ich mich, Professor Florian Rödel im Podcast begrüßen zu dürfen. Herr Rödel hat seit 2016 hier die Professur inne für bürgerliches Recht, Arbeits- und Sozialrecht. Seine Forschungsschwerpunkte liegen bei den Grundlagen des kollektiven Arbeitsrechts und des bürgerlichen Rechts. Von 2022 an war er Mitglied der Expertenkommission des Berliner Senats zum Volksentscheid zur Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen und ist zudem Sprecher des interdisziplinären Promotionskollegs Gerechtigkeit durch Tarifvertrag, das hier am Institut für Arbeitsrecht angesiedelt ist und auch von der Hans-Böckler-Stiftung gefördert wird. Ja, herzlich willkommen, Herr Rödel, schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag.
Dann wollen wir uns heute auch direkt unterhalten über dieses Promotionskolleg Gerechtigkeit durch Tarifvertrag. Vielleicht zu Beginn mal die Frage an Sie, was macht denn eigentlich so ein Promotionskolleg?
Ja, also man könnte sagen, ein Promotionskolleg ist dazu da, dass die Verfassung einer Promotion keine elementare Einsamkeitserfahrung wird, sondern es ist eine Zusammenfassung von Promotionsprojekten unter einem gemeinsamen Dach, die dann für die Laufzeit des Promotionskollegs eben gemeinsam promovieren und dadurch viele Möglichkeiten erstmal zum Austausch haben. Sie haben ein gemeinsames Rahmenthema und werden auch noch durch zusätzliche Veranstaltungen, Workshops, gibt es zusätzliche Möglichkeiten, sich auszuprobieren, die Thesen vorzustellen, Neues zu lernen. Und das ist eben möglich, weil man diese Zusammenfassung auf den Weg gebracht hat.
Okay, ja, das klingt ganz gut. Also auch jetzt als jemand, der gerade selbst promoviert, ist das auf jeden Fall immer schön, diese Austausche zu haben und nicht die ganze Zeit selbst nur vor der eigenen Arbeit zu sitzen. Jetzt ist ja schon angeklungen, das Thema ist Gerechtigkeit durch Tarifvertrag. Dahinter steckt ja die Tarifautonomie auch als zentraler Begriff. Vielleicht können wir erstmal darüber sprechen, was Tarifautonomie jetzt abseits der rechtlichen Diskussionen, die damit vielleicht auch verbunden sind, ausmacht, was wir darunter genau verstehen.
Also Tarifautonomie bedeutet erstmal für den Laien gesprochen, heißt das, dass die Arbeitswelt, genauer gesagt die Arbeitsbedingungen, unter denen Menschen ihre Arbeitskraft an Unternehmen verkaufen, dass diese Arbeitsbedingungen nicht durch Vertrag und nicht durch das Gesetz im Wesentlichen geregelt werden, sondern durch Tarifverträge, die, und jetzt kommt die Autonomie ins Spiel, die von autonomen Tarifvertragsparteien abgeschlossen werden und die in der Gestaltung der Arbeitsbedingungen dabei auch Autonomie genießen, also eine große Gestaltungsfreiheit.
Okay, und das Ganze ist ja auch grundgesetzlich abgesichert als Teil der Koalitionsfreiheit, richtig?
Ganz genau, Artikel 9 Absatz 3, das Sondergrundrecht für die Koalition, da steht von der Tarifautonomie erstaunlicherweise oder interessanterweise nichts drin, also der Ausdruck kommt nicht vor, aber die Koalitionen sind dort eben gesondert angesprochen. Koalitionen sind mögliche Tarifvertragsparteien und diese Zuweisung einer besonderen Gewährleistung von Koalitionsfreiheit hat eben nur Sinn vor dem Hintergrund der Institution Tarifautonomie und insofern kann man sagen, die grundrechtliche Garantie der Koalitionsfreiheit setzt die Tarifautonomie auch voraus und das Grundrecht schützt deswegen nicht nur die Bildung einer Koalition, sondern auch das, was Koalitionen typischerweise so machen. Darunter gehört ganz besonders wichtig auch der Streik.
Der Streik hat uns ja auch in den letzten Monaten und Wochen, denke ich, immer mal wieder so in der allgemeinen Debatte beschäftigt. Also wir nehmen jetzt hier Ende November auf und letzte Woche erst gab es einen Warnstreik der GDL. Also man merkt dann schon auch als Bürgerin oder Bürger, die oder der da jetzt mit dem Thema noch nicht so wahnsinnig viel ansonsten zu tun hat, dass da gerade was in Bewegung ist und dass das gerade ein sehr eminentes Thema ist. Können Sie so ein paar Punkte sagen zur allgemeinen Einordnung, wie es denn jetzt hier in Deutschland eigentlich gerade aussieht mit der Tarifautonomie? Also wie würden Sie da die Situation beschreiben, so als Bestandsaufnahme?
Naja, wenn man jetzt sich sozusagen gerade dieser Tage die Zeitung anschaut, würde man denken, naja, mit der Tarifautonomie muss ja wohl alles in Ordnung sein, denn es gibt allenthalben viele Streiks. Jedenfalls haben wir jetzt gerade Streik im öffentlichen Dienst und wir haben den immer besonders aufsehenerregenden Streik bei der Bahn durch die GDL diesmal. Und wenn man anerkennt, dass Streik zur Tarifautonomie dazugehört, dann scheint alles in Ordnung zu sein. Grundthema eigentlich gegenwärtig von all denjenigen, die sich mit der Institution der Tarifautonomie befassen, ist eigentlich momentan eine sehr große Besorgnis, weil die Tarifautonomie zwar rechtlich noch garantiert ist, also was heißt noch, sie ist weiterhin rechtlich garantiert, aber sie hat eigentlich ihre Effektivität verloren, also ihre Wirksamkeit verloren. Es gibt einfach viel, viel zu wenige tarifierte Arbeitsbeziehungen inzwischen. Also viel zu viele tariffreie Zonen. Man spricht von den weißen Flecken in der Tariflandschaft. Und die haben sich über die letzten 30 Jahre, also es ist eine Entwicklung, die so Anfang der 90er Jahre anfängt, eben immer weiter breit gemacht, diese tariffreien Zonen. Das heißt, da sind die Beschäftigten arbeiten eben nicht mehr unter dem Schutz von tarifvertraglichen Normen. Ihre Arbeitsbedingungen werden nicht mehr durch Tarifvertragsparteien ausgehandelt, sondern sie sind auf die Arbeitsvertragsfreiheit verwiesen. Und da hat der Arbeitgeber eben eine relativ starke Position.
Also das leuchtet ja, denke ich, auch ein, dass man eben zum Ausgleich dieser unterschiedlich starken Positionen, wenn es um die Aushandlung der Arbeitsbedingungen geht, das würde ich jetzt so als auch Laie in dem Thema als Hintergrund annehmen, dass das eben über das Streik- und Tarifvertragsrecht zu so einer Angleichung der Machtverhältnisse vielleicht auch kommen soll.
Ja, das kann man so sagen. Wobei, da kommen wir schon fast sozusagen in rechtswissenschaftliche Grundlagenstreitigkeiten hinein, obwohl Sie jetzt dachten, Sie hätten was ganz Alltägliches gesagt. Die Frage ist tatsächlich, wie man diese Schwäche der Arbeitnehmerseite eigentlich versteht und wo die eigentlich herkommt. Und da ist es sehr wichtig, sich klarzumachen, die kommt nicht einfach daher, dass jeder Mensch was essen muss und deswegen muss er was arbeiten, weil er kein reicher Erbe ist, wenn er nicht reich geerbt hat, sondern es kommt daher, dass anders als sonst im Zivilrecht, wenn wir so unsere Leistungen tauschen, Geld gegen Leistungen tauschen, haben wir keinen funktionsfähigen Markt, keinen funktionsfähigen Wettbewerb, keinen funktionsfähigen Markt, der unsere wechselseitige Vertragsfreiheit, wir können eigentlich vereinbaren, was wir wollen, immer schon sozusagen diszipliniert. Das ist das, was eigentlich die Vertragsfreiheit voraussetzt, dass sie diszipliniert, ihre eigene Disziplinierung durch ein kompetitives Marktgeschehen. Und das funktioniert eben am Arbeitsmarkt essentiell nicht. Also die Schwäche des Arbeitnehmers rührt daher, dass der Arbeitsmarkt kein funktionsfähiger Markt ist. Und deswegen ist es eigentlich nicht so, dass jetzt wieder die Vertragsfreiheit durch kollektive Bündelung, so sagt das eine andere Position, die ich aber für falsch halte, durch kollektive Bündelung wieder ins Gleichgewicht gebracht wird, sondern es ist so, dass eben Normen gesetzt werden, aber das ist jetzt wichtig, nicht durch den staatlichen Gesetzgeber, sondern durch autonome Koalitionen. Und die erste Pointe, an die wir uns vielleicht noch ein bisschen weiter rantasten, ist, dass die keine Staatsfunktion erfüllen. Die sind auch nicht aufs Gemeinwohl verpflichtet, sondern die machen was anderes. Trotzdem, das ist die Pointe, die für viele schwer zu verstehen ist oder die schwer zu akzeptieren ist vielleicht auch, haben sie die Macht, Normen für die Arbeitsbedingungen zu setzen. Aber sie sind nicht eingebunden in den allgemeinen politischen Betrieb. Es sind nicht Parteien, die über Gesetzgebung was machen, sondern es sind frei gebildete Koalitionen, Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften.
Da haben Sie ja gerade schon gesagt, wir sind jetzt da schon fast in der rechtswissenschaftlichen Debatte angekommen. Aber zuvor vielleicht noch eine Nachfrage. Der Punkt, den Sie gerade gemacht haben, dass der Arbeitsmarkt als solcher nicht in der Weise funktioniert, wie wir das sonst in zivilrechtlichen Austauschverhältnissen kennen. Woran genau machen Sie jetzt dieses Funktionsdefizit oder diese Eigenheit des Arbeitsmarkts fest?
Also das ist relativ wirtschaftswissenschaftlich, da kommt wirklich in die wirtschaftswissenschaftliche Disziplin hinein, aber ich kann es Ihnen jetzt in unseren Möglichkeiten nicht aufzeichnen. Aber es liegt einfach daran, dass Angebot und Nachfrage nicht so reagieren, wie sie sonst reagieren. Normalerweise führt eine sinkende Nachfrage auch zu einem sinkenden Angebot und dann bleiben die Preise gleich. Das ist sozusagen Wirtschaftswissenschaft 101. Ja. Bei der Arbeitskraft ist es eben so, dass der Rückgang der Nachfrage und die damit verbundene Absenkung des Preises gerade nicht zu einer entsprechenden Absenkung des Angebots führt, sondern zu einer Ausweitung. Das heißt, das Angebot ist nicht nur statisch, wie das beim Wohnraum ist, sondern es ist sozusagen, reagiert gegen die normale Bewegung. Und das führt eigentlich zu einem ständigen Preisdruck nach unten. Das heißt, ein sich frei entfaltender Arbeitsmarkt führt zu einem ständigen Absinken des Preises. Wenn wir voraussetzen, und das können wir voraussetzen, dass die Nachfrage nach Arbeit in der Zeit immer wieder zurückgeht, dadurch, dass Technisierung und neue Produktionsbedingungen dazu führen, dass man immer mal wieder weniger Leute braucht.
Okay, interessant. Dann lassen Sie uns doch einsteigen in die rechtswissenschaftliche Diskussion. Sie haben gerade schon angesprochen, dass es da eben sehr unterschiedliche Auffassungen bzw. Verständnisse gibt dessen, was Tarifautonomie eigentlich ist und was sie dann vielleicht auch ausmacht. Können Sie uns erstmal einen Überblick geben, was da so die unterschiedlichen Positionierungen sind?
Ja, also wenn ich jetzt sozusagen nur auf die Gegenwart schaue, kann man eigentlich sagen, es gibt eine große Position oder sozusagen eine große Überschrift, unter der sich viele versammeln. Wie so häufig ist, wenn man dann genauer hinsieht, dann doch wieder viel Unterschiedliches dabei. Aber erstmal ist die große Überschrift, dass es sich bei der Tarifautonomie um eine Spielart, oder das ist vielleicht schon zu viel gesagt, nichts anderes ist als Privatautonomie, nämlich eine kollektiv ausgeübte Privatautonomie. Also die Vorstellung ist, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber, dass die ihre Privatautonomie ausüben. Es geht um Gestaltung von Arbeitsverträgen, aber aufgrund dieser Schwäche, die aus der Markthintergrund sich resultiert, dürfen die sich eben zusammenschließen, dürfen Koalitionen bilden und die machen dann sozusagen für sie mehr oder weniger in Stellvertretung die Verträge. Das ist also die Geschichte, die auch zu Ihrer Metapher davor hinpasst, dass dann beide wieder auf gleicher Ebene sind und deswegen dann da vielleicht faire Verträge schließen können. Das ist sozusagen das Paradigma, was seit sozusagen ungefähr 25 Jahren die Rechtswissenschaft und die Rechtsprechung sozusagen so orientiert. Und demgegenüber setzen wir mit dem Kolleg eine Alternative, die natürlich ihre Vorläufe hat. In der Rechtswissenschaft denkt man sich nie was ganz neu aus, aber die ist etwas verschütt gegangen, die Position. Und die sagt eben, dass die Tarifautonomie eine politische Autonomie ist. Also insofern politisch, weil sie die Macht zur Normsetzung beinhaltet, zur Normsetzung für Dritte. Das kann man mit privatautonomen Mitteln gar nicht. Und das Wesentliche der Autonomie ist eigentlich gerade ihre Absetzung gegenüber dem Staat. Also nicht die Anleihe, das ist was Privates, sondern das ist eine autonome Sphäre, eine politische Sphäre, die aber nicht eben in diese staatlich-politische Sphäre eingeordnet ist und weswegen die zentralen Akteure eben nicht die Parteien sind und nicht die Fraktionen und auch nicht die Gesetzgebungsinstitution.
Das heißt also auch, dass man sozusagen nach dem Verständnis der Tarifautonomie als politische Autonomie gewissermaßen so einen Raum auch schafft, in dem Akteure, von denen wir das sonst jetzt nicht unbedingt nach dem klassischen Verständnis unseres politischen Systems kennen, dazu befugt sind, Normen aufzustellen für diesen Bereich der Arbeitsverhältnisse, die auch über das einzelne Arbeitsverhältnis sozusagen und die jeweils betroffenen Personen hinausgehen.
Ja, das ist ganz ausgezeichnet. Man kann sozusagen die Besonderheit der Tarifautonomie von beiden Seiten beleuchten, sozusagen eher von der privaten Seite her und kann sagen, ja, das ist interessant, weil da machen private Koalitionen, sind an sich private Vereinigungen, die machen was Private sonst nicht können, nämlich Normen setzen. Und Sie sind jetzt quasi nochmal von der anderen Seite, man kann es auch von der öffentlich-rechtlichen Seite merkwürdig finden und deswegen der Sache auf die Spur kommen. Aha, da sind also jetzt Akteure, die Normen setzen dürfen, obwohl sie gar nicht Staat sind. Das ist von beiden Seiten her merkwürdig, aber es trifft genau den Kern der Sache.
Genau, ich hatte auch so ein am Anfang jedenfalls so ein gewisses Störgefühl, weil man ja natürlich auch so aus der Staatsorganisationsrechtsvorlesung noch so im Kopf hat, die Gesetzgebungskompetenzen. Und da ist ja das Recht der Arbeit auch erstmal im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz. Ja. Und insofern könnte man ja auch erstmal unbefangen annehmen, dass das sozusagen auch einfach Aufgabe des Staates sein könnte. Aber da kommt dann natürlich wieder die Koalitionsfreiheit ins Spiel und die damit verbundene Tarifautonomie.
So würde ich das sehen, dass eben die Koalitionsfreiheit gerade eben markiert, nicht nur, dass es diesen Bereich gibt, der ausnahmsweise von Koalitionen verwaltet wird, nicht staatliche Funktionen, staatliche Organe sind und auch nicht mittelbare Staatsverwaltung oder so, sondern wirklich autonom. Und dass gleichzeitig aber die grundrechtliche Garantie das eben auch absichert, dass das nicht zur Disposition des Gesetzgebers im Arbeitsrecht steht. Er kann den Tarifvertragsparteien, den Koalitionen, diese Normsetzungsmacht nicht wegnehmen auf seiner Linie der Kompetenz im Arbeitsrecht.
Und das ist wahrscheinlich dann auch der Punkt, an dem diese jetzt schon überholte Ansicht, die haben wir jetzt noch nicht besprochen, quasi gegenteilig angesetzt hat oder wo sozusagen die Kritik auch liegt an dieser Ansicht. Das ist die Delegationstheorie. Könnten Sie darauf noch mal kurz eingehen, was damit sich verband als Ansicht?
Ja, eben tatsächlich das, wovon ich es jetzt eben fast schon abgegrenzt habe, implizit, ja, das war die Vorstellung der Delegationstheorie, dass sich der staatliche Gesetzgeber eines Tages, ich überspitze es jetzt ein bisschen, gesagt hat, ach, das mit den Arbeitsbedingungen, das sind so viele, es ist so vielfältig, es ist so viel Arbeit und außerdem weiß ich auch nicht so gut Bescheid, meine Ministerialverwaltung und so weiter. Ich überlasse das mal lieber den Tarifvertragsparteien, ich schaffe also einen Rahmen, in dem die sich selbst verwalten können und das mache ich mit dem Tarifvertragsgesetz. Und dann gebe ich denen das Tarifvertragsgesetz, aber die führen eigentlich das auf, was eigentlich meine Aufgabe ist. Mir ist es nur zu viel und zu anstrengend, deswegen macht ihr das. Aber deswegen gilt für euch, und das ist jetzt das Wichtige, woran sich eine wichtige Kritik entzündet hat, die ich auch vollständig teile, deswegen macht ihr das nach den Maßgaben, die auch für mich gelten. Ja, deswegen ist es nicht nur so, das haben wir jetzt schon gestreift, ich kann es auch jederzeit wieder wegnehmen. Und wo ich eben schon markiert habe, nee, die Koalitionsfreiheit verhindert eben das, wahrscheinlich auch mit Ewigkeitsgehalt. Aber vor allen Dingen gelten auch für dich die Maßgaben, die mein staatliches Handeln immer einschränken. Zum Beispiel, dass ich dem Gemeinwohl dienen muss. Und dass ich eine Gemeinwohlaufgabe erfülle, und das müsst ihr dann auch machen. Das heißt, ihr müsst auch das Gemeinwohl überhaupt beachten. Ein zweiter Aspekt, der später erst hinzukam in der Diskussion, war, und du bist auch an Grundrechte gebunden.
Okay, und daraus hat sich ja dann, oder wenn man das jetzt so in der historischen Entwicklung sich mal ansieht, dann kam ja als nächstes das, was Sie gerade auch schon ausgeführt hatten, nämlich diese Ansicht, die diesen Charakter als Privatautonomie in den Vordergrund stellt. Das haben wir jetzt ja schon so ein bisschen umrissen. Könnten Sie vielleicht nochmal auf den Punkt bringen, was so Ihre zentrale Kritik an dieser Ansicht ist? Also wir haben es so ein bisschen auch schon angesprochen, aber worin sehen Sie jedenfalls die Schwächen dieses Verständnisses?
Also dieser Kontrast, mit dem die Delegationstheorie verabschiedet wurde, der hat sich ja sozusagen vielleicht auch im Einfluss der typischen staatsrechtlichen Vorlesungen hat versucht, diesen Anspruch der Staatsunabhängigkeit, der Freistellung von Gemeinwohlbelangen, der nicht vergleichbaren Grundrechtsbindung und solche Dinge, hat er versucht, durch das Etikett privat zum Ausdruck zu bringen. Daran ist eben was Richtiges dran, aber eben auch nur das. Privat im Sinne von, es ist nicht Staat. Aber deswegen ist es noch lange nicht privat. Weil privat heißt, dass es in meiner Entscheidungsfreiheit gestellt wird, zu tun und zu lassen, was ich will. Und in der Tarifautonomie geht es aber eben, wie ich seit Eingangs unseres Gesprächs betone, eben um Normsetzung für Dritte. Und das ist, was niemand Kraft seiner Privatautonomie vermag. Ich gebe zu, dass das eine Position ist, die nur akzeptabel wird, wenn man, ich sage es jetzt mal so kurz, nicht im Lager von Kelsen steht, sondern versteht und anerkennt, dass es einen fundamentalen Unterschied gibt zwischen Vertrag und Norm. Für die Normsetzung, das ist nichts, was ein Einzelner oder auch zwei zusammen oder auch zwei Verbände Vermögen. Das ist nichts, was sie Kraft ihrer Freiheit vermögen, sondern sie brauchen dafür eine Befugnis, die ihnen eben die Koalitionsfreiheit verleiht und nicht das bürgerliche Recht, was sagt, jeder ist rechtsfähig, kann Verträge schließen und so weiter und so fort. Also das ist meine, wenn Sie so wollen, so meine grundbegriffliche Kritik. Da wird etwas als Ausübung von Privatautonomie verkauft, was aufgrund der Grundbegriffe, was Privatautonomie vermag, nicht Privatautonomie sein kann. Daran schließt sich jetzt aber noch ein zweites ganz gravierendes Problem an, vor dem Hintergrund, dass wir gerade so Schwierigkeiten haben mit den freien Landschaften in Deutschland, mit den tariffreien Landschaften, weil es dann eben die Frage, ob ich Tarifverträgen unterliege, zu eine Frage der Freiheitsausübung zu sein scheint, also davon abhängt, ob ich das will, einer Schutznorm zu unterliegen. Und das bedeutet, wenn ich das als Freiheit begreife, dann ist natürlich die Entscheidung für den Schutz genauso wichtig wie die Entscheidung gegen den Schutz. Mhm. Und wenn man es ein bisschen überspitzt, würde man sagen, was ich hier anfangs beklagt habe, tariffreie Landschaften, würden jetzt andere sagen, na, ist doch wunderbar, da haben halt Leute ihre Freiheit ausgeübt, aber bloß nicht so, wie du das gerne hättest, aber das ist ja eben die Freiheit, dass sie das machen können, wie sie wollen. Also da entsteht sozusagen die gesellschaftspolitische Privatbrisanz, das, was zunächst mal nur so ein grundbegrifflicher Konflikt oder Auseinandersetzung erscheint.
Und also wenn ich da jetzt wieder mit der Brille des Öffentlich-Rechtlers drauf schaue, drängt sich der Gedanke der negativen Koalitionsfreiheit auch auf. Also nach der allgemeinen Grundrechtsdogmatik hat man ja dann immer auch genauso gut die Freiheit, ein Grundrecht nicht auszuüben. Wie würden Sie das dann jetzt hier in dem Zusammenhang sehen?
Ja, das ist wunderbar. Das zeigt eben gerade, wie verkehrt die Vorstellung einer Privatautonomie ist. Weil wenn es eine Privatautonomie wäre, wäre eben auch ihre Nichtwahrnehmung genauso schützenswert wie ihre Wahrnehmung und genauso relevant. Bei der negativen Koalitionsfreiheit geht es um was anderes. Also die ist auch höchst relevant, aber sie hat nicht den Inhalt, den Sie jetzt zunächst mal unterstellt haben, weil Koalition eben nicht bedeutet wie Tarifvertrag. Es ist nicht die negative Tarifvertragsfreiheit, sondern es ist die negative Koalitionsfreiheit. Das heißt, niemand kann mich zwingen, in eine Gewerkschaft einzutreten. Weder von Rechts wegen, noch durch einen sozialen, ökonomischen, materiellen Druck, der fast wie ein unausweichlich ist. Das ist auch sehr elementar. Das liegt daran, dass die Frage, wie viele Mitglieder die Gewerkschaft haben, eine Frage ihrer Machtbasis ist und deswegen quasi die Art ist, wie über die Qualität ihrer Arbeit abgestimmt wird, über die Qualität ihrer Tarifverträge. Wenn die Gewerkschaften dazu führen, dass die Leute ihre Beschäftigung verlieren, dann treten die aus. Ja, und das ist wichtig, dass sie das jederzeit können und dadurch zeigen können, ich bin mit deiner Politik, mit deiner Tarifpolitik, liebe Gewerkschaft, nicht einverstanden und auch umgekehrt. Ja. Aber das, also die negative Koalitionsfreiheit ist eben keine Freiheit, sich für oder gegen den Schutz zu entscheiden, sondern sich für oder gegen einen Träger zu entscheiden und Teil dessen Trägers zu werden oder eben nicht. Und genauso wie sie frei sind, in die Parteien einzutreten oder nicht und ihre negative Parteifreiheit auch wichtig ist, obwohl sie gar nicht im Grundgesetz, glaube ich, verkörpert ist, aber sie wird bestimmt irgendwo hineingelesen, ist sie auch für die Koalitionsfreiheit wichtig, aber eben nur insofern es um den Beitritt geht und nicht darum, als sozusagen Antitarifautonomie, Grundrecht plötzlich gegen die Normsetzungsbefugnis insgesamt oder ihre Ausdehnung auf Leute, die noch nicht Mitglied in der Gewerkschaft sind oder das nicht werden wollen, zu streiten. Das ist eben, die Koalitionsfreiheit ist ein eben tarifpolitisches Recht. Und deswegen hat die negative Seite diesen Sinn, den ich erläutert habe, und nicht den Sinn, verschon mich mit Tarifnormen, ich bin nicht Mitglied in der Gewerkschaft.
Diese Fragen der negativen Koalitionsfreiheit, das ist, glaube ich, jetzt ganz, ganz deutlich geworden, was darunter fällt nach dem Verständnis, was Sie hier anlegen und was auch nicht, beziehungsweise steht ja da auch dahinter immer die Frage, wer sozusagen überhaupt betroffen ist von der Normsetzung dann, also von dem, was tarifvertraglich dort vereinbart wird. Wie ist das jetzt nochmal genau zu verstehen? Warum ist es eigentlich so, dass der Tarifvertrag dann auch immer wieder Wirkung für Personen entfaltet, die jetzt eben nicht direkt an dem Tarifvertrag und seiner Aushandlung beteiligt waren?
Ja, also vielleicht kann man mal sagen, wenn das mit der Privatautonomie ganz ernst genommen würde, sozusagen, und bruchlos sich im Tarifvertragsrecht entfalten würde, dann könnten eigentlich nur diejenigen Beschäftigten einem tariflichen Schutz unterstehen, die Mitglieder in der Gewerkschaft sind. Und das sind, das ist gar nicht, die Zahl ist eigentlich schon zu hoch, weil da auch die Rentner drin sind. Das sind in Deutschland so 15-16%, haben wir einen Organisationsgrad. Das heißt, das, was ich beklagt habe, die tariffreie Landschaft, wäre sozusagen vollkommen unveränderlich und eben auch völlig richtig, weil wenn es eben Privatautonomie ist, dann ist es so. Jetzt stimmt das tatsächlich nicht, dass Tarifverträge immer nur Anwendung finden auf die Mitglieder. Das liegt in allererster Linie daran, dass ein Arbeitgeber, der selber tarifgebunden ist, also Mitglied im Arbeitgeberverband ist oder, das ist eine Ausnahmemöglichkeit, selber Tarifvertragspartei ist, dass der immer seine Beschäftigten gleich behandelt. Der fragt nicht nach der Mitgliedschaft und deswegen ist allein schon dadurch, dass ein tarifgebundener Arbeitgeber seine Belegschaft nicht ungleich behandelt, je nach Mitgliedschaft, die würden ja sonst alle in die Gewerkschaft eintreten, wenn er das wirklich machen würde, ist ohnehin schon mal gesetzt, dass der Arbeitgeber in den Arbeitsverträgen sowieso immer vorgibt, wir wenden bei uns den Tarifvertrag an. Und da können Sie übrigens als Arbeitnehmer auch nicht verhandeln und da Ihre negative Koalitionsfreiheit geltend machen und sagen, ich will aber unbedingt nicht nach Tarif bezahlt werden. Ja, das wird Ihnen nicht vorgeschlagen. Zweitens gibt es eine wichtige Institution in unserem Tarifvertragsgesetz, die auch dazu führt, dass die Mitgliedschaft in einem Verband keine Rolle mehr spielt für die Frage, ob die Arbeitsbeziehungen tariflichen Bedingungen unterliegen. Also die Institution der allgemeinverbindlichen Erklärung. Ohne allgemeinverbindliche Erklärung gelten Tarifverträge nur beim tarifgebundenen Arbeitgeber. Der tarifgebundene Arbeitgeber wendet sie auf alle seine Arbeitsverhältnisse an. Wenn aber zu wenig tarifgebundene Arbeitgeber in einem Geltungsbereich eines Tarifvertrags da sind, ist es eine Möglichkeit, einen Antrag auf allgemeinverbindliche Erklärung zu stellen. Die spricht der Bundesarbeitsminister aus. Und das hat die Folge, dass all diejenigen Arbeitgeber, die nicht im Arbeitgeberverband sind und deswegen bisher tariffrei waren, doch dem Tarifvertrag unterliegen. Also für sie wird eine Tarifbindung begründet. Und dann gilt für sie dasselbe wie vorher nur beim Mitgliedsarbeitgeber, nämlich die tarifvertraglichen Arbeitsbedingungen sind eben einzuhalten. Und das ist eine sehr wichtige Institution, die allgemeinverbindliche Erklärung, um gegen diese weißen Flächen in der Tariflandschaft zu arbeiten. Sie ist aber aus der Perspektive kollektiv ausgeübter Privatautonomie eigentlich sehr problematisch, eben weil keine Legitimation Kraft privatautonomen abgibt, sondern es gibt den Bundesarbeitsminister. Aus der öffentlich-rechtlichen Sicht ist es aber auch nicht ganz in Ordnung, weil der Bundesarbeitsminister da vielleicht Rechtsverordnungen erlassen, wenn es dazu eine Ermächtigung gibt, die hinreichend beschränkt ist nach Artikel 80 und so weiter und so fort. Das ist ja nicht der Fall. Und schlimmer noch, er darf den Inhalt des Tarifvertrags, den er für allgemeinverbindlich erklärt, auch gar nicht ändern. Ja? Das heißt, wir haben Rechtsetzung, wo der Inhalt durch freie Koalition bestimmt wird. Also gerade, wo Sie vorhin noch erklärt haben, das ist Ihnen sowieso aufgestoßen. Deswegen steht die allgemeinverbindliche Erklärung aus der Perspektive der Privatautonomie sehr schlecht da, weil sie ja ohnehin aus dem öffentlichen Recht sowieso schon schlecht dasteht. Ja, deswegen ist die allgemeinverbindliche Erklärung in schwierigem Fahrwasser. Und das ist aber eine ganz wesentliche Institution, wo eben Mitgliedschaft dann nicht die zentrale Rolle spielt. Wobei ich nochmal betonen möchte, relevant ist in der Praxis die Mitgliedschaft des Arbeitgebers im Arbeitgeberverband. Richtig ist zwar, dass Sie als Gewerkschaft einen Arbeitgeber, der unwillig ist, Tarifverträge zu schließen, zu etwas anderem nur bringen, wenn Sie genug Mitglieder haben. Das ist aber eigentlich nicht relevant für die Tarifanwendung praktisch, sondern nur für die Tariferkämpfung.
Verstehe, ja. Jetzt ist das ja etwas, was relativ, Sie haben es vorhin geschildert, diese Ansicht mit dem Verständnis als Privatautonomie hat sich ja schon über Jahrzehnte sozusagen hinweg herausgebildet und verfestigt, könnte man sagen. Ihr Vorschlag trifft da jetzt sozusagen neu hinzu, relativ gesprochen. Gibt es da schon erste Reaktionen darauf oder haben Sie da was wahrgenommen, wie das sozusagen bei den Vertretern dieses anderen Verständnisses ankommt?
Ja, ich will vielleicht noch mal kurz akzentuieren, dass sozusagen vor ungefähr 25 Jahren die Rechtsprechung das zum ersten Mal aufgenommen hat. Und seitdem entwickelt es sich sozusagen zur herrschenden Meinung. Das Interessante ist aber, dass anders als sonst die dogmatische Konzeption und das, was die Rechtsprechung immer wieder in wichtigen Urteilen auswirft, eigentlich immer noch nicht schlüssig ist. Also es entsteht eine merkwürdige Spannungslage, dass die dogmatische Grunderzählung und Grundkonzeption eigentlich in der Rechtsprechung gar nicht weiter durchgearbeitet wird. Meines Erachtens hat das natürlich was damit zu tun, dass die Grundkonzeption falsch ist und man sich sperrt, ihre Konsequenzen zu ziehen, weil sie offensichtlich nicht mit dem geltenden Recht übereinstimmen oder fatale Folgen hätten und so fort. Während aber eben bisher die rechtswissenschaftliche und auch der Austausch, der Diskussionsaustausch mit der Rechtsprechung davon bestimmt ist, sozusagen an diesen Spannungen herumzuarbeiten, kommen wir jetzt und sagen, ja, diese Spannungen entstehen nur, weil ihr euch auf das Pferd der Privatautonomie gesetzt habt, setzt euch mal wieder auf das Pferd Tarifautonomie, dann wird sehr vieles sehr verständlich und auch in sich schlüssig. Und ihr könnt das, wo ihr jetzt, was ihr gerade sagt, nee, so kann das nicht gemeint sein, richtig, so kann es nicht gemeint sein, so soll das auch nicht gemeint sein, das ist eben Tarifautonomie und nicht Privatautonomie. Unter Wahrung dieser Staatsferne, darüber haben wir ja vorher gesprochen. Das ist tatsächlich eine, ich habe ja das schon zugegeben, dass das natürlich nicht, was heißt zugegeben, ich habe natürlich schon eingeräumt oder eben auch anerkannt, dass das natürlich auch keine völlig neue Idee ist, sondern diese Vorstellung einer originären Autonomie der Verbände oder der Beteiligten in ihrer Rolle als Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass die nicht neu ist, aber sie ist, sagen wir mal, verschütt gegangen. Und deswegen kann ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich nur berichten, wie in den wichtigen Arbeiten, die sich mit dieser Privatautonomie, Tarifautonomie, staatliche Autonomie beschäftigen, wie die mit dieser verschütteten Argumentation umgegangen ist. Und da würde ich jetzt eigentlich sagen, es wurde eher postuliert, dass es das nicht geben kann, eine Autonomie von Verbänden, die Normen setzen. Das wird zum Teil, werden da Parallelen gezogen zu alten Zunftordnungen, ja, die tatsächlich bei hinreichend oberflächlicher Betrachtung würde man sagen, ja, okay, das ist natürlich mit der modernen Gesellschaft nicht mehr vereinbar, ein Zunftwesen. Und dann, wenn die Parallele tragen würde und wenn ich es richtig vor Augen habe, ist die gezogen worden, dann ist das diese Tarifautonomie als Normsetzung im Grunde eine überkommene Vorstellung, also die wir hinter uns lassen müssen, genauso wie wir die Zunftordnung hinter uns lassen müssen. Das ist meines Erachtens aber ganz falsch, aber das wollten Sie jetzt gar nicht wissen. Aber ich glaube, das wäre sozusagen die Rückanknüpfung. Okay. Es kann nur die Zweispurigkeit geben, entweder private oder auf den Staat bezogene politische Autonomie, diese besondere politische Autonomie des Tarifierens, die kann es grundsätzlich nicht geben. Und vielleicht ist es nicht uninteressant, dass diese Zweispurigkeit der Autonomie ja auch noch einen wirklich bemerkenswerten Gesprächspartner gefunden hat in der Theorie des demokratischen Rechtsstaats von Jürgen Habermas, weil sich bei dem auch diese entschlossene Festlegung, dass es nur zwei Autonomien geben könne, die private und eine, die den Staat trägt, Tertium non datur, die findet sich zu meinem großen Bedauern auch bei Habermas. Also auch der weiß nichts von der konstitutiven Rolle von Privateigentum an Produktionsmitteln und Arbeitskraft in der modernen Gesellschaft. In den anderen Theorien, ob sie jetzt von Habermas kommen oder den tieferen Theorien über die Tarifautonomie, wird das genauso gedacht. Es spielt eigentlich keine essentielle Rolle und das sehe ich anders.
Okay, dann haben wir, glaube ich, damit auch ganz gut abgedeckt, wie so die konzeptionellen Spannungen da verlaufen. Vielleicht können Sie jetzt nochmal darauf eingehen, wir haben eingangs darüber gesprochen, wie die Tarifsituation in Deutschland aussieht und dass es da eben Verbesserungspotenzial gibt, wie sozusagen diese Neukonzeption oder diese Wiederentdeckung dieser Tarifautonomie als politische Autonomie, wie sich das vielleicht auch niederschlagen könnte in konkreten Reformansätzen. Also gibt es da etwas, was Sie vorschlagen, wie man die Situation wieder verbessern könnte im Hinblick auf die Tarifbindung? Und welche Rolle spielt da vielleicht auch dieses Verständnis, was Sie da an den Tag legen?
Ja, also es gibt eigentlich zwei, die mir besonders am Herzen liegen würden. Das eine ist eine Reform des Rechts der Allgemeinverbindlichen Erklärung. die ist nicht nur in der Legitimationsperspektive in schwierigem Fahrwasser, sondern sie hat ihre Bedeutung hat auch praktisch enorm abgenommen. Und das liegt vor allen Dingen an einer ganz besonderen Institution, das ist der Tarifausschuss. Der Tarifausschuss ist ein Ausschuss, der dem Bundesarbeitsministerium gebildet wird und der paritätisch besetzt ist mit Vertretern auf einer Arbeitnehmerbank und auf einer Arbeitgeberbank. Und dieser Tarifausschuss muss jeder allgemeinverbindlichen Erklärung zustimmen. Das heißt, einer von der Arbeitgeberbank muss das mittragen. Und dieser Tarifausschuss, der ist besetzt mit den Spitzenverbänden, der hat sich in den 2000ern hat er sich entschlossen, dass er eigentlich keiner allgemeinverbindlichen Erklärung im Lohnbereich mehr zustimmt, als sozusagen gesamtwirtschaftliche Strategie. Mhm. Und darüber hat die Bedeutung der allgemeinverbindlichen Erklärung dramatisch abgenommen. Das ist also ein ganz wesentlicher Punkt, dass die Rolle des Tarifausschusses korrigiert werden muss, also nach unserer Vorstellung müsste der umgestellt werden von einem Zustimmungserfordernis auf eine Veto-Position. Okay. Das heißt, Sie brauchen einen von der Arbeitnehmerbank, der dagegen ist, und nicht einen von der Arbeitgeberbank, der dafür ist. Das wäre ein ganz wichtiger Schlüssel. Dann gibt es noch weitere Ansätze, um die allgemeinverbindliche Erklärung zu erleichtern. Aber das geht jetzt vielleicht ein bisschen ins Detail. Aber das wäre sozusagen der erste Bereich, eine Reform der Allgemeinverbindlichkeit, die sie erleichtert und vor allen Dingen die Blockade des Tarifausschusses aufhebt. Mhm. Denn für die Rolle des Tarifausschusses gibt es ehrlich gesagt, das ist ein bisschen breiter anerkannt jetzt als unsere Konzeption insgesamt, eigentlich gar nicht so eine gute Begründung. Der muss selber auch gar nicht begründen, ist ganz rechtsungebunden. Es ist seine eigene tarifpolitische Autonomie, wie man so will, die er aber sozusagen neben den Tarifvertrag von den Tarifvertragsparteien setzt.
Okay, ja. Ja, ich glaube, wir könnten vieles noch weiter vertiefen, aber mit Blick auf die Zeit würde ich ganz gerne noch zu einer Kategorie kommen, die wir in den letzten Folgen auch schon immer mit dabei hatten, nämlich auf den Punkt gebracht, nochmal die Relevanz versuchen deutlich zu machen, dessen, an was Sie forschen, aus einer wissenschaftlichen Perspektive, aber eben vor allem auch für die Gesellschaft. Könnten Sie da nochmal versuchen anzusetzen?
Ja, also vielleicht schaffe ich drei Punkte. Und es bleibt trotzdem noch auf den Punkt gebracht. Also man muss sich vielleicht noch mal klar machen, dass das Arbeitsverhältnis ein Dauerschuldverhältnis ist. Und wann immer wir Dauerschuldverhältnisse haben, gibt es eigentlich in der Zeit Preiserhöhungen. Und in das Arbeitsverhältnis ist die Tarifautonomie eigentlich der Modus, in den Preiserhöhungen eingelassen sind. Preiserhöhungen sind aber eigentlich in der Regel, müssen gut begründet sein, sollten gut begründet sein. Und sie sind es auch im Arbeitsverhältnis, weil durch Produktivitätsentwicklung und Inflation ist es eigentlich immer so, dass die Arbeitsleistung immer weniger wert wird. Also in Geld immer weniger wert wird. Das heißt, ohne Tarifautonomie ist es nicht nur so, nach unserer Formel sind es keine gerechten Arbeitsverhältnisse, sondern sozusagen die Verteilung dessen, was Unternehmer und Arbeitnehmer gemeinsam erwirtschaften als Gewinn, bleibt immer mehr in der Hand des Unternehmers, weil sozusagen die Arbeit real immer billiger wird, ohne solchen regelmäßigen Preiserhöhungen für den Lohn der Arbeitsleistung. Und damit will ich jetzt, das ist jetzt so ein kleiner privatrechtstheoretischer Einstieg nochmal geworden, aber trotzdem auf den Punkt gebracht, daran hängt die fundamentale gesellschaftspolitische Verteilungsfrage. Also wie wird eigentlich, ich sage bewusst, gemeinsam erwirtschaftet durch Produktionsmittel, durch unternehmerische Leistung und durch Arbeitsleistung erwirtschaftete Gewinne, wie werden die gesellschaftlich eigentlich verteilt? Und deswegen ist die Tarifautonomie die zentrale Institution für die Bearbeitung der gesellschaftlichen Verteilungsfrage. Kann der Staat nicht ausgleichen. Das hat dann auch noch sozialpolitische Folgen in dem Sinne, wenn die Leute weniger verdienen, zahlen sie natürlich auch weniger in die Sozialversicherung ein. Das heißt, die Stabilität von unserer in vielen Aspekten doch ordentlichen, großzügig will ich nicht sagen, aber akzeptablen sozialen Absicherung hängt davon ab, dass dieser Mechanismus eigentlich funktioniert, weil die Leistungen der Krankenhäuser werden bekanntlich auch immer teurer. Wenn sie immer weniger Geld da rein erwirtschaften über die Löhne der Beschäftigten, dann ist das auch ein institutionelles Problem der Sozialversicherung zum Beispiel. Der dritte Punkt: Viele werden vielleicht immer noch den Eindruck haben, naja, dass Tarifautonomie ist was für Leute, die halt wirklich sozusagen draußen im Feld arbeiten, aber für mich doch nicht. Man sollte sich klar werden, dass diese Frage wie viel verdiene ich in jeder Position, davon abhängt, wie viel die tariflichen Auseinandersetzungen, was sie für Ergebnisse zeitigen. Also es gibt für alle Positionen eigentlich eine Rückkopplung dazu, was eigentlich über Tarife gezahlt wird. Ich will nur zwei Beispiele machen. Der Mindestlohn ist zwar vom Gesetzgeber gesetzt, da hat er irgendwann mal einen Punkt bestimmt und dann hat er ihn nach der Bundestagswahl nochmal neu bestimmt. Aber das normale Prozedere einer Mindestlohnentwicklung ist eine Anschluss an die Tarifentwicklung. Das halten manche für zu wenig, aber das ist sozusagen das, was eigentlich auch im Gesetz eingelassen ist und was auch erstmal eine Vernünftigkeit in sich hat, weil eben eigentlich es eben problematisch ist, wenn der Lohn politisch bestimmt wird, um Wahlen zu gewinnen. Das ist eigentlich eben nicht so ein guter Mechanismus. Deswegen ist es an sich eine vernünftige Vorstellung und auch der Mindestlohn entwickelt sich. Das heißt, auch wer Mindestlohn bezieht, sollte darauf hoffen, dass die Tarifvertragsparteien Erfolg haben, also die Gewerkschaften im Tarifkonflikt Erfolg haben. Und auch wer auch immer im öffentlichen Dienst arbeitet, profitiert von den Tarifergebnissen und deswegen profitieren auch die Beamten. Also selbst wer Beamter ist und denkt, ich habe mit Tarifergebnissen überhaupt nichts zu tun, das stimmt überhaupt nicht, weil sich nämlich die Tarifergebnisse in den Erhöhungen der Besoldung niederschlagen. Deswegen ist es eben wirklich eine fundamentale Verteilungsfrage.
Ja, danke. Das hat es auf jeden Fall auf den Punkt gebracht. Zum Abschluss unseres Gesprächs würde ich gerne noch auf das Promotionskolleg noch mal eingehen. Wie sehen da jetzt Ihre nächsten Schritte aus?
Ja, wir sind eigentlich schon gegen Ende dieser Kollegphase. Also wir haben tatsächlich derzeit nur noch eine große Veranstaltung in der Planung, aber die ist sehr wichtig. Ich lade alle herzlich dazu ein. 15. März ist unsere große Abschlusstagung, wo wir unsere politischen Konsequenzen und unsere rechtswissenschaftlichen Einsichten eben einer großen Öffentlichkeit vorstellen, bewusst nicht nur der Fachöffentlichkeit. Das heißt, unsere Vielfalt, unsere Aktivitäten liegt eigentlich hinter uns. Und wir sind sozusagen dabei, jetzt vor allen Dingen, hoffe ich zumindest, fleißig die Promotion zu Ende zu treiben.
Sehr gut. Und ein weiterer Punkt, der sich auch schon bewährt hat jetzt hier in dieser Reihe, ist die Frage nach Möglichkeiten der weiteren Beschäftigung mit dem Thema. Wer jetzt von den Hörerinnen und Hörern tiefer nochmal einsteigen möchte, hätten Sie einen Hinweis oder einen Tipp, wo man vielleicht weitere Informationen auch finden kann?
Wer Interesse gefunden hat an unserer Arbeit und unserer Perspektive im Kolleg, dem möchte ich sehr unsere Internetseite empfehlen, www.gerechtigkeit-durch-tarifvertrag.de, wo wir einerseits unsere Aktivitäten dokumentieren, aber auch die Texte dokumentieren, veröffentlichen, die an anderer Stelle veröffentlicht sind, aber bei denen man nachlesen kann, was so unsere wichtigen Zwischenergebnisse aus dem Kollegrahmen heraus sind. Relativ leicht zugänglich.
Sehr gut, das ist dann auch eine gute Anlaufstelle. Ja, vielen Dank, Herr Rödel, für das Gespräch und damit sind wir schon am Ende dieser Folge. Wie immer freuen wir uns über Feedback, Kritik und Fragen. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an viscom@jura.fu-berlin.de oder natürlich auch über die sozialen Netzwerke. Neben Twitter oder nun auch X genannt, sind wir jetzt auch auf Blue Sky und Mastodon unterwegs als Fachbereich Rechtswissenschaft. Das heißt, da sind wir auch immer offen für Feedback und Kommentare zu dieser Folge. Dann bleibt mir nur noch am Ende dieser Folge Ihnen zu danken für Ihr Interesse und das Zuhören und freue mich auf die nächste Folge.